Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Böll Interview. Heute sprechen wir über rechte Gewalt in den 90er Jahren und warum sie Platz braucht in der deutschen Geschichtsschreibung. Am Mikro begrüßen euch Klara Frischtatzka, Historikerin und Referentin für Zeitgeschichte der Heinrich-Böll-Stiftung und
Łukasz Tomaszewski, freier Journalist und Podcaster. Wir freuen uns, dass wir für das Thema zwei Fachleute mit ins Boot holen, und zwar Dr. Janosch Deuwer, Historiker am NS-Dokumentationszentrum Köln sowie am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Köln und vor allem Mitherausgeber des Buches Brandspuren, das vereinte Deutschland und die rechte Gewalt der frühen 90er Jahre. Hallo Janosch.
Hallo.
Und auch bei uns ist Manja Prekels, Autorin, Musikerin und Journalistin. 2017 erschien ihr preisgekrönter autobiografischer Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« über ihre Jugend in Brandenburg der Nachwendezeit. Hallo Manja, grüße dich.
Hallo.
Und Manja und Janosch sind uns zugeschaltet, deshalb ist ihre Soundqualität vielleicht nicht so hundertprozentig gut wie unsere. Das bitten wir vorher zu berücksichtigen.
Böll Interview.
Der massive Ausbruch rechter Gewalt Anfang der 90er in den ost- und westdeutschen Bundesländern hat noch keinen festen Platz in der deutschen Geschichte. In den großen historischen Erzählungen der Wiedervereinigung über erkämpfte Freiheit, Aufbruchsstimmung und sozioökonomischen Krise im Osten ist die kollektive Gewalterfahrung von 2 bis 3 Generationen von Deutschen mit Migrationshintergrund aus Länderinnen, Asylsuchende, Obdachlose und Vertreterinnen linksalternativen Milieus bisher kaum sichtbar.
Und viele betroffenen Gruppen bemühen sich ja wirklich seit Jahren intensiv darum, die Erinnerung zumindest an die größten Gewalttaten, also zum Beispiel Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln oder Solingen, ins Zentrum des deutschen Geschichtsbewusstseins zu rücken. Und in den letzten Jahren sind auch immer mehr autobiografische Romane von ostdeutschen AutorInnen über die Gewalterfahrungen in der Nachwendezeit erschienen. Nun ziehen Historikerinnen und Historiker nach.
Ja, und wenn wir über die Geschichte nachdenken, die wir eigentlich zum Verständnis unserer Gegenwart brauchen, dann spielen die 90er Jahre eigentlich eine zentrale Rolle. Unsere Erzählung, was da genau Anfang der 90er Jahre passierte, in Ost- und Westdeutschland, ist aber lückenhaft und übersieht sehr häufig die Perspektive ganzer sozialen Gruppen. Wir müssen auf Geschichte hören, denen wir bisher zu wenig gehört geschenkt haben, und sie in unsere Vorstellung der Geschichte der Bundesrepublik integrieren, die deutsche Geschichte ja pluraler machen. Janosch, du hast dich als Herausgeber der Sammelband Brandspuren genau damit beschäftigt. Vielleicht können wir uns das an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen. Was ist eigentlich zwischen 91 und 93 passiert? Und warum hat die Geschichtsschreibung so wenig bisher das Thema behandelt?
Naja, die zweite Frage ist vielleicht schwieriger zu beantworten als die erste. Also wir reden halt in den Jahren 91 bis 93 über die Phase intensivster politischer Gewalt, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Also insgesamt sind es über 4000 schwere fremdenfeindliche Gewalttaten, wie das in der offiziellen Statistik heißt, die zwischen Herbst 91 und Sommer 1993 sich ereinigen und die zumindest im Bewusstsein der Zeitgenössischen ganz rasant im Herbst 91 auftreten. Also Anfang des Jahres, nur um so ein Bild davon zu bekommen, registrieren die Statistiken so ungefähr 30 fremdenfeindliche Gewalttaten pro Monat. Und im September 1991 sind dann vor allem nach Hoyerswerda, was so als Fanal wirkt und eine Menge Folgetaten nach sich zieht, in den noch gut 2 Wochen im September über 200 und im Oktober dann fast 500 Gewalttaten, die man registriert, und darunter eben eine hohe Anzahl, über 200 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Und diese Welle der Gewalt hat dann Konjunkturen, aber zieht sich eben knapp 1,5 Jahre lang. Und eigentlich ist das ganz erstaunlich, dass also sowohl im öffentlichen Erinnerungsdiskurs als auch in der Geschichtsschreibung diese Phase eigentlich immer als so eine Fußnote, als so ein Seiten, Moment also abgehandelt wird. Also historische Bücher kommen manchmal gar nicht auf sie zu sprechen, wenn sie so lange Geschichten der Bundesrepublik schreiben, oder sie behandeln sie als so Nebensache, als hässlichste Erscheinung der Wiedervereinigung oder so. Dabei löst diese Gewalt in den frühen 90er Jahren eben ganz intensive gesellschaftliche Diskussionen, Konflikte, Massendemonstrationen aus, die von migrantischen Deutschen wahrgenommen und beobachtet werden, auch erlebt werden, auch also persönlich als Bedrohung erlebt werden, die aber auch weit darüber hinaus in der Mehrheitsgesellschaft Diskussionen, Debatten, Reaktionen ausgelöst haben. Und trotzdem ist es so, dass schon Mitte der 90er Jahre diese Dimension der Gewalt eigentlich wieder aus dem Blick verrät, in Vergessenheit gerät das Ganze. Und was übrig bleibt, sind eben so große Namen, Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen, an die man sich die ganze Zeit erinnert hat, aber die, also das als eine Zeitphase, als einen Moment, einen prägenden Moment in der Entwicklung dieses Landes zu begreifen, da ist man gerade erst dabei, würde ich sagen.
Janosch, aber du bist ja Mitherausgeber von Brandspuren. Also welche weitere Perspektive oder Perspektiven können Menschen wie du, also Historikerinnen und Historiker, über genau diese rechte Gewalt denn anbieten? Also was könnt ihr leisten?
Ja, ihr habt das in der Anmoderation ja schon sehr schön beschrieben. Also Historiker sind wirklich nicht die Ersten, die jetzt anfangen, öffentlich über dieses Thema zu reden. Das hat man gerade jetzt bei den 30. Jahrestagen in den letzten Jahren gesehen, sondern dass wir darüber sprechen, dass das zu einem öffentlichen Thema geworden ist, liegt an dem Geschichtsaktivismus ganz unterschiedlicher betroffenen Gruppen. Und das ist was total Gutes. Also Opferstimmen oder Stimmen von Betroffenen dieser Gewalt sind so prominent zu hören, wie sie es also auch in den frühen 90er Jahren nicht gewesen sind. Und Historiker ziehen jetzt nach, und ich würde sagen, das, was wir leisten können, ist zum einen dieses Geschehen als ein Gesamtgeschehen sichtbar zu machen. Also ganz viel dieses Erinnerungsaktivismus ist halt sehr lokal, also beschäftigt sich immer mit Taten konkret vor Ort, und aber eben die Dimension und auch den Zusammenhang, das als ein geschichtliches Geschehen zu begreifen. Das würde ich sagen, ist das eine. Und das andere ist eben vor allem neue Fragen daran zu stellen oder diese Geschichte für Fragen zu öffnen, die nicht so sehr nur danach schauen, woher kommt das eigentlich her? Also was sind die Ursachen dieser Gewalt, was eben auch zeitgenössisch schon sehr stark diskutiert worden ist, sondern vor allem nach den Auswirkungen zu fragen. Also wie prägt diese Gewaltphase eigentlich dieses Land, die ja auch noch gerade in einem Moment passiert, in dem sich dieses neue vereinigte Deutschland eben erst findet. Also die Gewalt eskaliert eben just zum ersten Jahrestag der deutschen Einheit, wo man noch gar nicht so sicher ist, was ist das jetzt eigentlich für ein neues Land? Und die gesellschaftliche Relevanz, die sie entfaltet, erklärt sich auch ganz stark daraus, dass sie eben in ein sich im Findungsprozess befindendes Land trifft oder auf dieses Land trifft.
Manja, du schreibst eigentlich auch über diese Zeit, allerdings in deinem autobiografisch geprägten Roman. Du warst damals selbst jugendlich in Brandenburg. Wie hast du diese Umbruchzeit in wiedervereinten Deutschland erlebt und wie wirkt diese Gewalt auf dich persönlich? Wie hast du sie dir damals erklärt?
Na, zunächst ist die in der ländlichen Gegend, aus der ich komme, und ich glaube, mein Buch kann man durchaus als Blaupause auch lesen für eine ländliche Region Ostdeutschlands, eine gewesen, in der man von den friedlichen, also der friedlichen Revolution, von den Demonstrationen dann, die schließlich ja auch zum Sturz führten, weniger mitbekommen hat, aber umso verheerender eben diese Gewaltexzesse. Es gab, glaube ich, nur einen einzigen Lichtermarsch, also jetzt mit Kerzen vor einer Kirche. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich eine Kirche betreten habe. Und tatsächlich, das war interessant zu sehen. Aber eben dieser Geist einer friedlichen Revolution, davon kam wenig an. Und tatsächlich ist unmittelbar nach der sogenannten Wiedervereinigung kam es zu einer Explosion förmlich auf den Straßen und Plätzen. Zuallererst hat es Menschen getroffen, die eben als nicht weiß gelesen wurden. Das heißt vor Ort mosambikanische und angolanische Vertragsarbeiter, die durch die Straße gejagt wurden. Nicht, dass es das nicht vorher auch gegeben hätte. Also nicht, dass da vorher nicht schon ein großer eine rassistische Grundstimmung schon vorher zu spüren gewesen wäre. Aber faktisch die Dimension der Gewalt, das Explodieren und das das Rohe und Unfassbare, das explodierte förmlich, das flog uns um die Ohren. Ich war selber Zeugin eines Mordes, einem Disco-Überfall, wie sie damals üblich waren in den 90er Jahren. Also da, wo eben Subkultur sich formierte oder existierte, da, wo unangepasste Jugendliche waren, die keine Lust hatten, in dieser neuerlichen Schulhofwelle des Rechtsextremismus mitzumachen. Die wurden da massiv angegriffen. Es war eine Zeit der Toten und Verletzten. Ich erinnere, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum so wenig darüber geredet wurde. Ich meine, das ist eine traumatische Phase gewesen, würde ich sagen, für alle Beteiligten. Also ob jetzt die Erwachsenen quasi, ich spreche jetzt aus der Perspektive der Heranwachsenden, die 15 war beim Mauerfall, ob die Erwachsenen in ihrer Arbeit verloren und in existenzielle Nöte geraten sind, ob die Frage, ob man in dem Haus wohnen bleiben kann, ob man seine Miete weiter bezahlen kann, die Massenarbeitslosigkeit, die 72-70% aller Frauen in die Arbeitslosigkeit getrieben hat, beispielsweise in der Stadt, aus der ich komme, alle standen unter so einem Überlebensschock und einem nachholenden Verstehen wollen des neuen Systems. Es gab wenig Expertise. Eltern konnten Kinder nicht beraten, die Auflösung aller Autoritäten. Und in dem Ganzen wenig Gerichtsbarkeit. Polizisten, die zwar neue Uniformen trugen, aber keine Ahnung hatten, wie sie sich verhalten sollen, mit den neuen Gesetzen überhaupt nicht vertraut waren, zutiefst verunsichert. Es kam einfach niemand und half. Ja, und so breitete sich eine Stimmung der Angst, der Furcht, die explodierende Wut auf den Straßen ließ sich alle ducken. Und selbstverständlich gab es mutige Menschen, die auch einschritten. Man schaut ja nicht einfach so zu, wenn jemand auf einer Straße zusammengetreten wird, die aber oftmals auch hart bezahlen mussten, schwer verletzt wurden. Dann kommt keine Polizei, dann steht nichts davon in den Nachrichten und das alles macht so diese Gemengelage einer verdrängten traumatischen Phase extremer Gewalt aus, die ich erinnere.
Ich finde es ja total spannend, dass zuletzt viele Romane und auch journalistisch geprägte Bücher diese Zeit thematisieren, gerade 30 Jahre danach. Ich denke, was viele mitbekommen haben, ist natürlich der Hashtag Baseballschlägerjahre. Viele Menschen haben da ihre Erfahrungen auf den Social-Media-Kanälen geteilt. Zeit Online zum Beispiel hat unter dem Titel auch eine ganze Reihe an Reportagen veröffentlicht. Das sind Geschichten aus dem Osten tatsächlich, aus Eberswalde, Magdeburg, Frankfurt oder. Manja, du sagst ja, du bist Teil eines ganzen Kaleidoskops von Menschen deiner Generation, die jetzt enormen Redebedarf haben. Wer gehört zu diesem Kaleidoskop und warum kommt der Redebedarf, ich habe es gerade schon gesagt, gerade jetzt, nach 30 Jahren?
Ich bin tatsächlich und glücklicherweise eine von vielen Stimmen. Das war nicht immer so und ich glaube, dass das hart erkämpft durchaus, also von Leuten, die sich einfach nicht haben abwimmeln lassen über die Zeiten. Es gab schon früher, also Clemens Mayer hat früh thematisiert die Gewalt der 90er, auch Peter Richter 89, 90. Es gibt durchaus, aber der Kanon, den ich mich jetzt einordnen würde und wo ich vielleicht auch eine der ersten war mit meiner Buchveröffentlichung, die so ein bisschen so einen Aufschlag gemacht hat, auch für meine Generation, ist dann tatsächlich sind Stimmen wie die zum Beispiel von Henrik Bolz, das sind ja auch eher die Nullerjahre, die er beschreibt, also die Folgen der 90er Jahre, das Aufwachsen ohne Kenntnis der DDR und trotzdem in den Spuren, in den unausgesprochenen, in den ungelesenen Ruinenlandschaften. Das ist sehr spannend, da gibt es auch ganz viel Austausch mit diesen Kolleginnen und Kollegen. Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück zuletzt. Wir waren Brüder, Daniel Schulz, der geschrieben hat. Also das sind ja alles auch jüngere Leute, ne? Die also die Phase danach erlebt haben und die Kontinuität dessen, was ich in den 90ern beschrieben habe. Olivia Wenzel zum Beispiel als schwarze Ostdeutsche, wesentliche, wichtige Stimme, die ja nochmal eine ganz andere Erfahrung gemacht hat. Und tatsächlich öffnet sich da jetzt etwas, als wir 2011, als ich gemeinsam mit Markus Liske und Carsten Krappitz ein literarisches Buch rausgeben wollte über, anlässlich von 20 Jahre Hoyerswerda, über diese brutale Seite der 90er Jahre, ist dieses Buch damals Kaltland, eine Sammlung im Prinzip durchgefallen. Also dafür gab es keine Öffentlichkeit. Offenbar war man noch nicht so weit. Noch wollte man die blühende Landschaften, die schöne Erzählung von der gelungenen Einheit Deutschlands doch stark machen gegen dieses Narrativ, was sich jetzt glücklicherweise anhand vieler unzähliger Stimmen stark macht und da ist.
Das ist ja krass, ne? Dann habt ihr sozusagen als Autoren wirklich die, ja, euer Recht, die Stimme zu ergreifen, euch einfach genommen. Und vorher war die Nachfrage gar nicht da. Kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig erklären. 20 Jahre ist ja eigentlich auch schon viel Zeit ins Land gegangen.
Ja, und du hast, Manja, schon ziemlich viel über deine Opferperspektive oder die Opferperspektive auch der Gruppe deiner Generation. Und ich würde gerne auch weiterhin um diese Opferperspektive sprechen und mit dir, Janosch, denn halt euren Brandspuren versucht auch da einen Beitrag zu leisten und diese unterbelichteten Opferperspektive wieder anzusprechen. Ihr habt zum Beispiel gezeigt, dass niemand sich wirklich damals gefragt hatte, was eigentlich diese ständige Gefahr psychisch mit den Opfern so gemacht hat. Aber wie geht ihr in eurem Band Brandspuren mit diesem Defizit der Opferperspektive um?
Ein wichtiger Anspruch Anliegen, was wir mit dem Band verfolgen, ist auch so ein bisschen eben aus historischer Perspektive auf die Leerstellen des aktuellen Erinnerungsdiskurses so ein bisschen hinzuweisen. Und das gilt auch für diese Opferperspektive, weil also was Manja gesagt hat, ist natürlich alles richtig. Und wenn man den Blick nach Ostdeutschland legt, sind das auch genau die Kontexte, um zu verstehen. Wichtig ist aber eben, sich auch klar zu machen, die Gewalt ist nicht einfach ostdeutsch gewesen in dieser Zeit. Also gerade im Herbst 91, als das losgeht, sind sowohl die absoluten als auch die relationalen Zahlen im Westen eigentlich höher. Und zwar eben auch im Westen in ländlichen Regionen. Und da hat man es dann aber eben nicht mit Jugendlichen zu tun, die also keine Zukunft vor sich haben und nicht wissen, wie es weitergeht oder so. Das sind total integrierte Biografien, die machen eine Lehre und so weiter und trotzdem kommt es zu dieser Gewalt. Und das ist, würde ich sagen, im Erinnerungsdiskurs noch viel zu wenig präsent, dass das nicht einfach eine Transformationsfolge ist, sondern dass es das genauso auch in diesem bestehenden westdeutschen System weitergibt. Und das gilt eben auch für die Opferperspektiven. Und wir haben in dem Band einen, ich finde, wirklich sehr, sehr guten Text von Stefan Zeppenfeld da drin, der sich mit westdeutschen Arbeitsmigrantinnen auseinandersetzt, also vor allem türkischen Gastarbeitern und Menschen, die als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen sind. Und der sehr eindrücklich zeigt, wie vor allem nach dem Brandanschlag in Mölln, also wo in der öffentlichen Wahrnehmung der Fokus dieser Gewalt zu kippen scheint, von den Flüchtlingen hin zu Menschen, die schon lange in diesem Land leben, auch wenn sie als ausländische Mitbürger oder irgendwie sowas in der Zeit bezeichnet werden. Und wie sehr das auch in den migrantischen Communities einfach Alltag verändert, also deren Leben. Ja, es gibt, also Anfang der 90er Jahre leben auch in Westdeutschland also ganze Teile der Bevölkerung in der Angst, dass ihnen abends das Haus angezündet wird. Die schlafen in ihren Straßenklamotten, um nachts raus zu können. Die haben sich Fluchtwege zurechtgelegt oder Seile an Heizungen befestigt, um aus dem Fenster zu klettern und Feuerlöscher aufgestellt. Und genauso gibt es Diskussionen über Gegenwehr, Bewaffnung. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, uns zu schützen, müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und ich finde das, so eine wichtige Perspektive, die in diesem Diskurs, also Erinnerungsdiskurs um die Baseballschlägerjahre so ein bisschen untergeht, weil sie einfach auch so grundsätzliche Fragen daran stellt, was sind die frühen 90er Jahre eigentlich? Die Grundperspektive ist ja so, im Westen tut sich eigentlich nichts und im Osten ist ganz viel Transformation, die die Leute herausfordert. Aber ich glaube, das ist auf einen sehr bestimmten Teil der Mehrheitsgesellschaft ausgerichtete Perspektive, der davon ausgeht, dass sich im Westen nichts tut. Wenn man also den Blick ein bisschen weitert und wie ihr am Anfang gesagt habt, eben auch andere Geschichten zulässt und hört, dann sind auch im Westen gerade durch die Gewalt, die frühen 90er Jahre eben eine Phase, in der sich ganz viel verändert im Leben von Menschen, in Vorstellungen davon, was das eigentlich für ein Land ist, in dem man lebt, im Vertrauen zur Polizei und so weiter.
Aber da muss ich nochmal nachhaken, weil ich finde es eigentlich interessant, wenn man ja sagt, dass es so ein bisschen diese Gewalt in Ostdeutschland gipfelte auch als Folge eines Machtvakuums und eines Systemwandels und die bundesrepublikanischen Machtverhältnisse in Polizei, aber auch in der Politik, in der Verwaltung, die ging ja konstant weiter. Also was ist denn vielleicht die Gemeinsamkeit oder was sind die Unterschiede zwischen dieser Gewalt in Ost und West? War das wie so ein Funke, der übersprang, oder wie erklärst du dir, dass es gerade 91 bis 93 dann auch zu diesem Ausbruch der Gewalt kam?
Ja, ich würde sagen, es gibt natürlich massive Unterschiede zwischen Ost und West, und genau das, was man da beschrieben hat, also die staatlichen Strukturen brechen weg, man kann sich nicht mehr auf das Gewaltmonopol des Staates verlassen, es ist insgesamt eine viel gewalttätigere Konstellation, das stimmt natürlich, aber ich würde sagen, das ist vor allem wichtig, wenn man nach den Folgen der Gewalt fragt, also danach fragt, was macht diese Gewaltwelle eigentlich, und das unterscheidet sich in Ost und West sehr stark voneinander, also was man am Ende sogar auch in den Statistiken sehen kann, also Ende des Jahrzehnts hat man diese Konstellation, die uns so vertraut ist, also dass man in den Statistiken von Verfassungsschutz und BKA im Osten immer ein höheres Gewaltlevel, also rechtes Gewaltlevel halt als im Westen. Aber das ist eben nicht am Anfang des Jahrzehnts so. Also die DDR ist nicht Ursache dafür, dass diese Gewalt eskaliert. Aber diese Transformationsgesellschaft schafft eben ein anderes Umfeld, in dem sie langfristiger Folgen haben kann, weil sich mit ihr rechte Gewaltmilieus etablieren können, weil sie Leute aus vor allem Kleinstädten treibt, die einfach sich nicht mehr sicher fühlen, die dann entweder in Großstädte oder in den Westen gehen. Insofern Sozialgefüge verändert. Und das passiert im Westen viel weniger, genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Da gibt es einfach etabliertere Strukturen. Polizei greift schneller ein, auch nicht schnell genug, kann man drüber reden, und zwar im Vergleich schneller. Genau, kommunale Strukturen sind gefestigter und so weiter. Also ich würde sagen, für die Auswirkungen der Gewalt macht es einen ganz großen Unterschied. Und viele der Probleme, die wir heute so unter dem Schlagwort Brauner Osten verhandeln, die sind genau eine Folge aus dieser Konstellation. Aber man kann die Gewalt nicht einfach zurückführen auf Transformation DDR.
Naja, bleiben wir noch einen Moment bei den Versuch der Erklärungen dieser das Phänomen der rechten Gewalt in den frühen 90er Jahren. Und du sagst, die Erklärung Ostdeutschland trägt nicht, was ich total einleuchtend finde. Es gibt andere Erklärungen, die dafür angeboten werden. Struktureller Rassismus der deutschen Gesellschaft oder auch lange historische Kontinuitätslinien des völkisch-nationalen Denken. Du hast aber auf dem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung, wo wir uns getroffen haben vor 2 Tagen, auch gesagt, dass die Täter von ihren Organisationsstrukturen her nicht besonders politisiert oder ideologisch motiviert waren, sondern...
Ja, ich würde sagen, wenn man das verstehen will, muss man so ein bisschen... Also muss man in die 80er Jahre gucken und fragen, was ist praktisch die Konstellation, die sich ergeben hat. Und in den 80er Jahren ändert sich im Feld des Rechtsextremismus insgesamt viel, aber die wichtigste Entwicklung, zumindest für diesen Zusammenhang, würde ich sagen, ist die Entstehung rechter Jugendsubkulturen. Also vor allem der sogenannten Skinheads oder im Umfeld von Fußballfans, wie es damals heißt, was wir heute Hooligans nennen würden. Und da entstehen eben so Strukturen, die so ein unklares Verhältnis zur Politik haben. Also auf der einen Seite sind die irgendwie rechts und sowieso sehr, also betont gewaltaffin. Und diese Gewalt trifft eben vor allem bestimmte Menschen, also Ausländer, Homosexuelle, alternative Jugendliche und so weiter. Aber es ist eben eine viel niedrigschwelligere Grad der Organisation und auch der Politisierung, als man das zum Beispiel in der Welle des Rechtsterrorismus um 1980 gehabt hat. Und im öffentlichen Diskurs der 80er Jahre wird diese Verschiebung hin zu den Jugendlichen eigentlich als ein Moment der Entpolitisierung und auch der Entwarnung gelesen. Also es ist alles nicht so schlimm, wir haben es nicht mehr mit so politisch überzeugten Akteuren zu tun. Es ist eine Phase in der Jugend, das wächst sich aus. Und was man übersieht, ist, dass damit aber eigentlich ein viel brutaleres Reservoir an Gewalt gelegt wird, weil die Gewalt eben nicht mehr durch politische Rationalitäten gebunden sind. Also werden Anschlag organisiert, der macht sich eben Gedanken darüber, wen will ich treffen, was sind meine Mittel und so weiter. Die Gewalt die dann nach 1991 so eskaliert, die ist eben eine ganz spontane, die ist nicht geplant, die ist von ihren Mitteln total einfach, also Baseballschläger, Fäuste, im schlimmsten, also im kompliziertesten Fall ein Brandsatz, den man bei sich in der Garage gebaut hat. Insofern würde ich sagen, ist es eher dieses Verschieben rechter Gewalt aus so organisierten Strukturen in so jugendliche Subkulturen. die dann eben 1991 mit einer Eskalation, also einer abermaligen Eskalation der politischen Debatte ums Asylrecht zusammenfällt. Also da kommt was mehr zufällig zusammen. Hoyerswerda als so ein Moment der Gewalt, der öffentlich besonders sichtbar ist und damit eben auch Nachahmer nachträgt. Mit einer politischen Diskussion, die eben just auch im September 91 nochmal neuen Schwung bekommt. Also der Streit darüber, ob man das im Grundgesetz verankerte individuelle Recht auf Asyl einschränken sollte oder nicht. Und wo die Union im Herbst 91 ihr Ziel einer Grundgesetzänderung versucht, nochmal voranzutreiben, indem sie eine politische Kampagne beginnt. Und in dieser Konstellation, das wirkt dann zusammen. Also diese Gewalt findet Nachahmer und diese Gewalt wird plötzlich politisch relevant, weil sie in den Asylkonflikt hineinkommt. Und daraus entsteht diese Dynamik, würde ich sagen, diese erstaunliche Gewaltdynamik, die so wahnsinnig eruptiv im Herbst 91 dann einsetzt.
Manja, noch eine Frage an dich. In deinem Buch geht es ja um Ostdeutschland, konkreter um Brandenburg und unter anderem natürlich um einen Jungen, der sich Hitler nennen lässt. Wie siehst du die Frage des ostdeutschen und ideologischen Charakters der rechten Gewalt in den frühen 1990ern? Ich fand das ganz interessant. Du hast ja eigentlich erzählt auf dem Podium, dass es da sehr schnell zu Verbindungen kam, auch von ideologischen Kreisen, Neonazi-Strukturen.
Ja, es gab halt so Bandenbildung. Es war wie ein riesiger Freizeitpark für Leute mit zu viel Energie, würde man jetzt erstmal so freundlich formulieren. Und aufgrund der eben extremen Lage und aufgrund dessen, was so zusammenbrach und diese ganze losbrechende Gewaltdynamik, die sicher auch aus viel unverarbeitetem, unverdauten, nicht besprochenem aus Elternhäusern und von Großeltern kam. Also die deutsche Geschichte ist ja, also man hat ja vieles, was es zu besprechen gäbe und in der DDR auch anders nicht besprochen wurde als in der BRD. Und daraus haben sich so Banden gebildet und ich würde sagen, was man da sofort sehen konnte, war einerseits einfach so Leute mit krimineller Energie, die so angstlos bedienen, die das Recht der Stärkeren, die einfach da sich einmal gut fühlen können und darin irgendwo auch so Männerbündnisse miteinander bilden konnten. Zum Teil auch direkt aus dem militärisch geprägten DDR-Staat, also eben noch im Wehrlager mit der Schule, mit Handgranaten geworfen und jetzt kann man in der Kaserne der Sowjetarmee für ein Appel und ein Ei echte Handgranaten kaufen und mit denen irgendwie im Wald Krieg spielen. Ja, also so eine Dynamik. Und auf der anderen Seite gab es aber ganz klar und sehr früh auch zielgerichtet politische Organisierung, die über ein Zusammengehen von Ost- und West-Nazis, von alten und jungen Nazis existierte. Also zum Beispiel der Mörder von Oradour, also ein alter Nazi, der im DDR-Knast saß, der dann über eine Reform dann mit Wiedervereinigung rauskam aus dem Gefängnis und als großer Held galt vor Ort. Also da werden quasi alte, bestrafte Straftäter der NS-Zeit zu Galionsfiguren für die jungen Menschen, die andächtig an ihren Lippen hängen. Und dann gab es Gefangenenaustausch. Der Westen hat die immer klamme DDR, hat denen halt politische Gefangene abgekauft. Da waren auch Nazis darunter, die sofort zurückkamen, als nachdem die Mauer gefallen ist. Und ihre neu geschaffenen Strukturen, ihre neuen Kontakte in Ost und West. Das ist eine Entwicklung, die man ja in ganz Osteuropa und letztlich weltweit sehen kann. Also dass die Zeit des Systemzusammenbruchs, das war ja auch ein globaler Systemzusammenbruch, eben diese Räume schuf, und ganz gut organisierte Nazi-Strukturen eigentlich weltweit sich sehr schnell miteinander zusammengetan haben. Also diese spontanen Zusammenschlüsse und diese politischen, das ging Hand in Hand. Und die einen haben natürlich die anderen auch recht schnell für sich ja in Anspruch nehmen und ja wie Figuren auf dem Schachbrett auch benutzen können.
Ja, wir haben bis jetzt gesprochen über die Erklärungen für diese rechte Gewalt. Und ich würde eigentlich dir jetzt, Manja, fragen als Autorin. Wir haben gesagt, HistorikerInnen ziehen jetzt nach in den Umgang mit diesem Phänomen. Was hilft dir als Autorin und auch als Zeitzeugin, die Tatsache, dass jetzt die Geschichtsschreibung sich mit diesem Thema befasste?
Ja, vorhin war kurz die Rede von der defizitären Opferperspektive. Höre ich, also ich verstehe, was damit gemeint ist. Und klar, also als Betroffene, als Selbsttraumatisierter, das ist ja eine Sache, mit der ich mich auch auseinandersetzen muss, ist ja ganz klar. Wie weit auch die eigene Erinnerung dann überhaupt taugt, wenn man Gewalterfahrung zum Beispiel einfach versucht zu versachlichen. Faktisch ist das eben genau die Handhabe, die wir jetzt, die wir bekommen können. Expertise, sachlicher Blick auf die Faktenlage, eine Analyse dessen. Also letztlich kann das, was Janosch und Kollegen da machen, kann das ein Fundament sein oder ein Fachwerk eines Hauses, wenn wir die Geschichte mal so betrachten, als eine Geschichte, als eine Ansammlung multiperspektivisch vieler anderer Geschichten, vieler noch zu erzählender Geschichten. Das, was Wissenschaftler machen, das, was Historiker machen, ist eben das, was es zusammenhält, letztlich rein faktisch. Und bitte in diesen Zeiten mehr Fakten.
Zum Abschluss sollten wir noch die Brücke ins Hier und Heute schlagen. Das ist unsere Pflicht. Wir haben eine rechtsextreme Partei im Bundestag und laut Umfragen liegt die AfD momentan bundesweit so circa bei 20% und in den drei ostdeutschen Bundesländern, in denen ja im September gewählt wird, bei knapp 30, in Sachsen sogar 35%. Und diesmal treiben die Rechtspopulisten die bürgerlichen Parteien vor sich her, das können sie gut. Die versuchen wiederum zu reagieren mit Forderungen nach einer Bezahlkarte oder strengeren Asylgesetzgebungen. Also sie reden den Rechten nach dem Maul sozusagen. Und Janosch, du hast darauf hingewiesen auf dem Podium, dass es auch eine Parallele zu den 90ern, diese Bezahlkarte zum Beispiel.
Also eine Aufarbeitung dieser Zeit scheint mir auch deswegen wichtig, weil man sich diese Asyldiskussion schon noch mal genauer angucken kann und auch, was man da eigentlich so zusammen falsch gemacht hat. Denn es ist ja so, also Gewalt- und Asyldebatte treiben sich zwischen 91 und 93 gegenseitig. Und die Gewalt endet auch erst, also die Zahlen gehen wieder runter, enden tut sie sowieso nicht. Die Gewaltniveau ist sehr viel höher, als das davor gewesen ist. Aber es geht wieder runter, eben als der politische Streit bereinigt ist. Also als man sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen weiß, als dann eben das Grundgesetz zu ändern und die politische Debatte ändert. Und ich würde sagen, daraus könnte man schon lernen, dass es einfach keine gute Idee ist, sich mit gegenseitigen Maximalforderungen so lange anzutreiben, also in eine Konstellation zu treiben, die politisch nicht lösbar ist und die dann eben rechten Dynamiken Aufwund gibt. Und ich würde sagen, das sehen wir heute auch. Und die Bezahlkarte, das ist einfach ein ideales Beispiel dafür. Das hat man in den 90er Jahren eben auch schon gemacht. Also es gibt vor der Grundgesetzveränderung dann im Sommer 93 eine ganze Reihe an massiven Verschärfungen des Asylrechts, die alle mit der gleichen Logik wie heute versuchen, Flucht unattraktiver zu machen, um die Zahlen runter zu regulieren, die darin aber nicht erfolgreich sind, sondern vor allem dazu führen, dass man Leute stigmatisiert und es in der praktisch komplizierter macht. Gilt für die Bezahlkarten und für eine Gutscheinregelung, wie es in den frühen 90er Jahren dann der Fall gewesen ist. Und eigentlich war man davon ab, also diese Gutscheine waren wieder abgeschafft. Also man müsste versuchen, einen Flüchtlingsdiskurs zu führen, der nicht das Kriterium, wie viele Leute kommen, wie viele Leute können wir abschieben und so weiter ins Zentrum stellt, sondern der versucht, eine andere Perspektive darauf zu bringen, also eine Regulierungsperspektive und so weiter, wo man konstruktiv miteinander reden kann. Solange man weiter darüber streitet, über Flüchtlingszahlen streitet, ist das einfach ein Konjunkturprogramm für die Rechten oder für rechte Entwicklungen, sowohl in den frühen 90ern als auch heute.
Manja, du hast uns vorgestern erzählt, dass du auch heute manchmal noch in dein Dorf in Brandenburg zurückkehrst und sagst, die Täter von damals haben heute Kinder, nehmen Einfluss auf die lokalen Strukturen, prägen die kommenden Generationen. Du siehst auch irgendwie dann Parallelen zu den 90er. Und welchen Zusammenhängen kannst du das erkennen zwischen die 90er und unserer Gegenwart?
Na, ich nenne zwei Beispiele, wenn ich, was ich regelmäßig mache, in Schulen lese, sehe ich jetzt junge Menschen vor mir, die so alt waren wie ich beim Mauerfall und später, also wie meine Alterskohorte der Tschepe Mundlos Böhnhardt angehörten, wo zum guten Ton gehörte, also dass man eben diese merkwürdigen Frisuren oder Nicht-Frisuren trug und also diese ganze Kostümierung eben als Neonazi. Und heute sitzen in den Klassenzimmern zum Teil Schüler, die genauso aussehen. Ich habe wieder genau dieses, jahrelang hieß es ja immer, man soll nicht Rechtsextremismus nicht immer mit demselben Baseballschläger schwingenden Glatzköpfen bebildern, aber faktisch sind sie wieder da. Das sind ja zum Teil die Kinder der Täterinnen von damals. Und was ich sehe, ist, wir hatten es schon, also der sogenannte Asylkompromiss damals, das Einknicken, die Änderung eines, also aus historischen Gründen so verfassten Gesetzes. Und die Männer, die da heute auf den, Männer und Frauen, sind meistens Männer, aber auch die Frauen sollten wir nicht vernachlässigen, die fühlen sich heute immer noch als Sieger jener Jahre. Also ein Großteil der, des Egos, des Mutes, der Selbstverständlichkeit, mit der heute bei Pegida, bei Nein zum Heim, bei allen möglichen Großdemonstrationen und Gemeinheiten, die so im Alltäglichen stattfinden, ein Großteil dieses Rückenwinds, der resultiert aus diesem Gefühl, wir haben damals gewonnen. Und tatsächlich war das Einknicken auf höheren politischen Ebenen war letztlich auch, das ist direkt, hat sich so rückgekoppelt an das Alltagsleben der Leute bis heute. Das war eine gute Zeit, da haben wir mal gewonnen. Davon lebt die AfD.
Vielen Dank für eure Zeit, für dieses spannende Interview über die Bedeutung der Geschichte der rechten Gewalt der frühen 1990er Jahre und eben der Rolle der Historikerinnen und SchriftstellerInnen dabei. Die beiden Bücher Brandspuren, mit herausgegeben von Janosch Steuwer, und den Roman Manja Prekels, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Checkt auch auf jeden Fall auf YouTube den Videomitschnitt unserer Veranstaltung in der Böll Stiftung, haben wir euch auch in die Shownotes gepackt.
Auch ich danke euch beiden für das Interview und natürlich euch allen für Zuhören.
Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview, und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder auch der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns bitte eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt es auch gerne weiter. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski und ich sage tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Interview.